Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Amen. An diesem Sommersonntag seien Sie willkommen. Und wir singen nun miteinander, wie wir schon einleitend gehört haben, einen Jubel über diesen Sommer. Himmel, Erde, Luft und Meer. Lied Nummer 504. Wir beten Worte aus dem Psalm 145 im Wechsel von ganzen Versen.
Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich.
Der Herr ist groß und sehr zu loben,
und seine Größe ist unausforschlich.
Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen.
Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Dein Reich ist ein ewiges Reich, und deine Herrschaft währet für und für.
Der Herr ist getreu in all seinen Worten. Und gnädig in allen seinen Werken.
Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.
Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.
Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen.
Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Er hört ihr Schreien und hilft ihnen.
Himmelslicht und Sonnenglanz, Frühnebel und Morgentau, Wolken und Winde und Regen, an jedem Morgen neu, deine Welt, deine Menschen, unser Leben. Wir bringen mit, was unsere Gedanken festhält, was unsere Seele umtreibt, was unser Herz unruhig macht. Wir legen es in deine Hand und bitten, schenke uns die Ruhe des Herzens. Miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt beten wir in der Stille. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Thank you.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Brief des Apostels Paulus an die Epheser im 2. Kapitel. Ich lese die Verse 4 bis 10 in der Übersetzung der Basisbibel. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir doch tot waren aufgrund unserer Übertretungen. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben, denn wir gehören zu Christus Jesus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. Die Güte, die er uns erweist, weil wir zu Christus Jesus gehören. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Durch unsere Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es schon für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Selig sind, die Gottes Wort hören und in ihrem Herzen bewahren. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam vom Lied Nummer 304 die Strophen 1 bis 5. Nummer 304, Strophen 1 bis 5.
Haben Sie schon einmal vielleicht im Urlaub in Österreich einen Pharisäer bestellt? Das ist ein Kaffee mit Cognac. Man nennt es Pharisäer, weil man dem Kaffee nicht ansieht, dass es ein hochprozentiges Getränk ist. Der Begriff Pharisäer ist zur Chiffre geworden für etwas, was sich einen frommen Anschein gibt und es zugleich nicht ist. Denn die kirchliche Auslegungstradition hat aus den Pharisäern der Evangelien fromme Heuchler gemacht. Doch das ist nicht das, was man historisch von ihnen weiß. Vielmehr waren die Pharisäer zur Zeit Jesu kritische Erneuerer und Reformer eines aus ihrer Sicht erstarrten Kultus am Jerusalemer Tempel. Sie waren eine religiöse Volksbewegung, die sich gegen die Tempelaristokratie stellte und deren Fixierung auf leere Rituale. Sie forderten ein, dass man die Gebote ernst nimmt und Unterscheidungen vollzieht, die sie anordnen. Die Reinheitsgebote, die Essensgebote, das Sabbatgebot sind Unterscheidungen. Sie beschreiben den Raum der Gottesgegenwart und Gotteszeit im Alltag, sowie auch am Sabbat und den Pilgerfesten. Ihr Name Pharisäer leitet sich darum auch von einem Wort ab, das man mit sich unterscheiden übersetzen kann. Wer diese Unterscheidungen leben will, muss sie verstehen, muss sie lernen, muss sie anwenden können auf den konkreten Einzelfall. So entstehen die Lehrhäuser und Gebetsräume und Schulen, die man später Synagoge nennen wird. Dort wird gelernt, was für ein Leben mit Gott im Vollzug des Alltäglichen wichtig ist. Wären die Pharisäer nicht gewesen, wäre mit der Zerstörung des Tempels durch die Römer am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus alles aus gewesen. So aber und durch sie hatte der Glaube an Gott, den Gott Israels, eine neue Kraft und eine neue Gestalt gewonnen, eine Dynamik und Beweglichkeit, wie sie auch im biblischen Gottesverständnis angelegt ist. Gott zieht mit dahin, wo die Menschen leben. Gott kommt ohne Tempel aus, weil der Ort der Heiligung das Leben jedes einzelnen Menschen und jedes einzelnen Hauses ist. Mit diesen Leuten hat Jesus zu tun. Und aus diesen Leuten kommt Jesus. Er debattiert mit ihnen so, wie es in den Gelehrtenschulen, die in der pharisäischen Bewegung entstanden waren, üblich war. Die Evangelien berichten von Streitgesprächen und Diskussionen, von Freundschaft und Unterstützung aus dem Kreis der Pharisäer, wie der mit Nikodemus oder Josef von Arimathäa. Und auch Frauen gehörten dazu. Das ist vielleicht ungewohnt zu hören, aber ganz unstrittig. Frauen mussten in ihren Bereichen des Hauses und des Feldes für die konkrete Umsetzung der alltäglichen Heiligung, der Unterscheidung im Alltag, in Gotteszeit und in den Alltag mit Gott sich auskennen, mussten dafür sorgen, dass es solche Gottesräume im Alltag gab. Reinheitsgebote, Essensgebote, Sabbatgebote, natürlich gehörten sie zum Verantwortungsbereich der Frauen. Sie sorgten ja dafür. Jesus hat es also auch mit Frauen zu tun, die zur pharisäischen Bewegung gehören. Vielleicht hießen sie Salome oder Maria oder Susanna. Die Pharisäer sagten, Alltag und Gottesdienst, das gehört zusammen. Glauben und Leben, das gehört zusammen. Sie gründeten Schulen und Lehrhäuser für das Studium der Bibel. Sie forderten, dass Nächstenliebe und Gottesbekenntnis sichtbar zusammengehören sollten. Die pharisäische Reformbewegung war eine kraftvolle Bewegung. In den Evangelien wird von den Auseinandersetzungen Jesu mit diesen berichtet, stets mit der Frage, entsprechen sich Reden und Tun und Leben mit dem, was Glaube bedeutet. Das ist die gemeinsame Grundfrage. Und ein solches Gespräch findet im Haus und am Tisch des Pharisäers Simon statt, von der wir gleich hören. Er hat Jesus und seine Jünger eingeladen. Der Lukas-Evangelist bettet diese Geschichte in einen bedeutungsvollen Zusammenhang. Voraus geht ihr eine Rede Jesu, in der Jesus den Propheten Johannes verteidigt. Dieser habe zur Buße und zur Umkehr gerufen. Ein Erneuerer, ein Prophet sei dieser Johannes gewesen, einer, der allen klar macht, dass Glauben und Leben zusammengehören. Gut, ein Asket sei er gewesen. Das hätte die Leute überfordert, ja. Aber der Menschensohn, den er ankündigt, das sei doch einer, der isst und trinkt und zu Tisch mit den Menschen sitzt. Mit allen. Auch mit denen, die am Rande der religiös geachteten Gesellschaft stehen. Aber alle, auch die Pharisäer und Gotteslehrer, hätten nicht auf ihn gehört. Obwohl das doch auch ihre Botschaft sei. Glauben und Leben gehören zusammen. Und wie zur Illustration dieser Rede folgt nun die Erzählung von Jesus, von dem Pharisäer Simon und von der Frau, die namenlos bleibt. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und sieh doch, in der Stadt lebte eine Frau. Sie war bekannt dafür, dass sie ein Leben voller Schuld führte. Sie hörte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihren Haaren trocknete sie die Tränen ab. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich, wenn Jesus ein Prophet ist, muss er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie ein Leben voller Schuld führt. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Lehrer, sprich. Jesus sagte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von ihnen wird dem Geldverleiher wohl dankbarer sein? Simon antwortete, ich nehme an der, dem der Geldverleiher mehr geschenkt hat. Da sagte Jesus zu ihm, du hast recht. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben. Deshalb hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Und Jesus sagte zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste stellten sich die Frage, wer ist das eigentlich? Er vergibt sogar Menschen ihre Schuld. Aber Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Falls Ihnen diese Geschichte bekannt vorkommt, ja, Sie haben recht. Von einer Salbung durch eine Frau berichten auch das Markus- und das Johannesevangelium. Doch dort wird diese als prophetisches Zeichen verstanden. Jesus erhält durch eine Frau eine Königssalbung. Und seine Jünger verstehen das Zeichen nicht. Sie empören sich über die Verschwendung des kostbaren Salböls. Hier jedoch wird die Salbung als Zeichen der Gastfreundschaft und als Geste verstanden, die voller Demut um das Angenommen und Hineingenommensein in die Gemeinschaft mit Jesus bittet. Es wird erzählt, abwartend und neugierig beobachtet Simon das Geschehen. Weiß Jesus nicht, mit wem er es da zu tun hat? Die Erzählung deutet es nur an. In der Stadt war die Frau für ihren Lebenswandel bekannt. Der entsprach nicht den Geboten. Doch es bleibt alles Spekulation, was das bedeutet haben könnte. Lukas erzählt keine Sex- und Skandalgeschichte. Das passiert alles hier im Kopf. Der Erzählung kann man nur Bruchstückhaftes annehmen. Sie muss jedenfalls, so viel ist, glaube ich, deutlich, von einigem Selbstbewusstsein und einigem Status gewesen sein, wenn sie ohne Einladung das Haus des Simon betritt und ein kostbares Alabastergefäß mit Salböl für den Gast Jesus mitbringt und die Gesten einer Gastgeberin übernimmt, wenn auch überdeutlich. Dass man Gästen die Füße gewaschen hat und sie gesalbt hat, dass man sie mit dem Friedensgruß begrüßt hat, das war alles nicht überraschend oder neu. Es überrascht mehr, dass der Gastgeber Simon das alles wohl nicht getan hat. Folgt man dem Erzähler. Sie tut es. Zugleich verbindet sie damit die Bitte um Anerkennung und Angenommensein für sich selbst gegenüber ihrem Gast Jesus, wie immer in einer Geste der Gastfreundschaft. Man öffnet sich dem Gast, man gibt sich ihm zu erkennen, man lädt den Gast ein, da zu verweilen, wo er jetzt für eine Zeit lang zu Hause ist und verbindet natürlich das eigene auch mit dem des anderen, angenommen zu werden von dem Gast, der da ist. Ihre Tränen, ihre Demutsgeste und es ist ihr auch egal, was die anderen denken, wenn sie ihr Haar als ihr Haar löst, Zeichen ihrer Schicklichkeit, übersetzt Luther. Die Frau tritt einfach ein, als ob sie Simons Einladung an Jesus auch als ihren Zugang in eine Welt, die ihr zuvor verschlossen war, versteht. Sie weint so sehr, dass sie mit dem Strom ihrer Tränen Jesus geradezu die Füße wäscht, die müdigen und staubigen Füße eines Mannes, der immerzu unterwegs ist. Vielleicht drückt sich in einem solchen heftigen Weinen nicht nur Unglück aus, sondern darin bereits auch Erleichterung und Entlastung und Befreiung aus diesem Unglück. Sie ist jetzt nahe bei Jesus. Die Gegenwart Jesus setzt ihre Liebe und ihr Vertrauen frei. Intensivste Zeichen der Zuwendung gibt sie ihm. Das Wasser, mit dem sie seine Füße wäscht, sind ihre eigenen Tränen. An der Stelle eines Tuches benutzt sie ihre Haare, um ihm die Füße zu trocknen, bevor sie dann die Füße küsst und salbt. Eine Fürsorge wendet sie ihm zu, die alle Anwesenden in Erstaunen versetzt und auch uns, die wir diese Geschichte hören. Zu intim, zu nah kommt uns das vor, zu, ja, übertrieben. Die Begegnung zwischen dieser Frau und Jesus wird für den Gastgeber Simon zum Test, ob es sich bei Jesus tatsächlich um einen Propheten handelt, von dem zu lernen ist. Blickt er hindurch oder ist er naiv und blind? Ist er bestechlich? Jesus stellt sich dem Test, allerdings dadurch, dass er seinen Gastgeber durchschaut. Jesus ruft Simon bei seinem Namen. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Versucht ihm verständlich zu machen, was er erlebt, es ihm nahe zu bringen als eine wunderbare Erfahrung des Reiches Gottes, die Jesus zu den Menschen bringt. Überströmende Liebe, Zärtlichkeit, Herzlichkeit, hingebungsvolles Vertrauen, sich nicht zurückhalten müssen in allem, was einem bewegt. Und er erzählt ihm diese Geschichte von den zwei Menschen, denen Schulden erlassen werden, dem einen eine beträchtliche, dem anderen eine ungeheure Summe. Diesen beiden Menschen fällt ein Stein vom Herzen, aber ein unterschiedlich großer. Wer von den beiden wird den großzügigen Geldgeber mehr lieben? Der, dem mehr geschenkt wurde, antwortet der Gastgeber Simon. Angeregt und angeleitet durch das Gleichnis ist der Pharisäer Simon fähig und bereit dazu, sich in die beiden Beschenkten hineinzuversetzen und einzufühlen. Jesus wirbt um den Pharisäer Simon, um sein Verstehen und Erkennen und geht nicht auf den Weg der Abwehr, Zurückweisung und das ist doch alles viel zu übertrieben zum Ausdruck bringt. Erst dann spricht Jesus die Frau selbst an und sagt ihr, deine Schuld ist dir vergeben, deine Sünden sind dir erlassen. Jesus schließt aus dem Verhalten der Frau ihrer vielen Liebe, dass ihr viel vergeben, viel geschenkt wurde. Dein Vertrauen hat dich befreit, fügt er hinzu. Und schließlich geh in Frieden mit Gott und mit den Menschen, zufrieden mit dem eigenen Leben, geh in Frieden, statt in Unruhe und Zerrissenheit. Die Hoffnung der Frau in der Begegnung mit Jesus könnte ihr Leben sich ganz und gar ändern und neu werden, hat sich erfüllt. Sie ist angenommen, ihre Geste ist angenommen und wird gewürdigt. Jesus nimmt diese Frau an, spricht Annahme und Vergebung zu und zieht damit über das hinaus, was Gastgebende für ihre Gäste sein müssen, nämlich diejenigen, die sie willkommen heißen und annehmen. Auch umgekehrt ist dieser Gast Jesu derjenige, der Annahme und Zuwendung ausspricht. Er lässt den Pharisäer Simon, und das finde ich nun tatsächlich das für mich am erstaunlichsten am Ende dieser Erzählung, er lässt ihn nicht beschämt am Tisch sitzen. Die Situation bleibt offen, gewiss. Aber er hat ihn mit hineingenommen in das Verstehen und Mitfühlen und doch, vielleicht, hoffentlich, doch sicher auch mit barmherzig sein. Das, finde ich, macht die Geschichte bedeutsam. Nicht das Spekulieren, nicht das, ach, das ist ja so übertrieben und man kann kaum sich das vorstellen, sondern das ist das Bedeutsame, jedenfalls so, wie ich diese Geschichte lese, dass wir verstehen lernen können, dass wir nicht beschämt am Tisch sitzen, wo so viel Großherzigkeit und Großmut gezeigt werden, zu dem wir ja ganz selten fähig sind. Hier in dieser Geschichte könnte der Schluss so weitergehen, dass wir uns tatsächlich mitfreuen können über die Geste und über die Reaktion Jesu. Oder dass wir es einfach auf uns wirken lassen. Oder dass wir den Gedanken in uns nähren, dass das in Jesu Namen auch uns zuteil werden wird, wenn wir dessen bedürftig sind. Amen. Singen wir im neuen Liederbuch, das Sie jetzt auf dem Platz auch dabei haben, Mein Suchen, mein Fragen, Lied Nummer 179. Wir beten.
Gott, der du uns zum Leben rufst, wir danken für alles, was unser Herz erfreut. Wir danken für deine Güte, dass du uns all das zuteil werden lässt, die Farben des Sommers, den Regen, der alles nährt, die Weite des Himmels, Menschen, die uns gut tun.
Gott, der du uns Friede bist, du siehst, wo wir unsicher sind und zögerlich, wo wir an unsere Grenzen kommen, im Kleinen wie im Großen. Sieh deine Welt an. Wir machen uns Sorgen um das, was sein wird. Die klimatischen Extreme überall. Die Feuer, die nicht zu dämmen sind. Die Überschwemmungen. Hilf uns, recht zu handeln und zu tun, was nötig ist, damit Umkehr möglich ist. Wir bitten für die Menschen in den Kriegsgebieten, in der Ukraine, in Syrien, in Afghanistan, im Niger und überall. Steh denen bei, die den Frieden suchen, getragen von deiner lebendigen Kraft.
Gott, der du die Liebe bist, öffne uns Augen, Ohren und Herz für das, was Not tut und was Not wendet. Gib uns Verstand und Tatkraft, Gelassenheit und Zuversicht, um in allem zu bestehen, was wir zu tun haben. Mach uns fest im Glauben und im Vertrauen und hilf uns, auf deinen Wegen zu gehen.
Wir legen alle und alles in deine Hut und Acht, wenn wir gemeinsam im Namen Jesu bitten, Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen.
Singen wir: Lobt Gott in allen Landen. Lied Nummer 500. Wir danken für die Kollekte des vergangenen Sonntags und bitten an diesem Sonntag für die Arbeit der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Stuttgart in den Ferienwaldheimen. 18 evangelische Einrichtungen bieten Waldheimferien für Kinder an, gerade auch für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen. Angebote gibt es auch dann an den Oster-, Pfingst- und Herbstferien. Die Kirchengemeinde hier unterstützt besonders das Ferienwaldheim Altenberg. Und das, was die erzählen, die jetzt gerade in den Waldheimen aktiv sind, berichtet von großer Zufriedenheit und einem Glück, dass alles jetzt wieder nach Corona seinen Gang geht, und von der großen Freude der Kinder und auch der jugendlichen Helferinnen und Helfer, wieder in den Waldheimen zusammen spielen und für Kinder da sein zu können. Eine herzliche Empfehlung. Wir danken für Ihre Gabe. Zu den kommenden Sonntagen laden wir zu Gottesdiensten ein. Am kommenden Sonntag wieder um 11 Uhr, da ist dann auch Kindergottesdienst. Und Sie haben gesehen, auf dem Abkündigungsblatt steht eine kleine Suchanzeige für eine Vertretung für den Mesnerdienst hier an der Hospitalkirche. Vielleicht schauen Sie sich's mal an und überlegen Sie sich's oder geben es auch Personen weiter, von denen Sie wissen, dass das für Sie eventuell in Frage kommt. Und nun erheben wir uns zur Fürbitte. Am kommenden Samstag werden hier in der Hospitalkirche getraut Nina und Jonathan Rabe aus der Sophienstraße 16. Mögen Glück und Segen das Paar begleiten. Im Hebräerbrief heißt es: Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. So möge es sein, alle Tage ihres Lebens. Amen. Unseren Ausgang segne Gott, das singen wir, Lied Nummer 163. Nach dem Orgelnachspiel sind Sie wie immer herzlich eingeladen, zum Kaffee und Kuchen nach der Kirche und noch ein bisschen zu verweilen. Innen drin im Hospitalhof, im Foyer, ist es auch schön kühl. Wir gehen im Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.